Klinkenputzer. Passion Sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler.
So, Markus, schnelle Nummer haben wir gesagt. Ja. Das durfte ich nicht erwähnen, ne?
Ja, genau. Das solltest du ja nicht erwähnen. Ja, Mahlzeit, Moin, Tim.
Ein wunderschön. Ein wenig spontan. Ja, aber bei uns ist nochmal ein bisschen Zeit frei geworden und jetzt schieben wir hier den Podcast zwischen unsere wichtigen Termine, damit wir früher in den Abend starten können. Aber schön, dass das so spontan dann doch geklappt hat.
Ja, es war ja, ich bin ja wie immer vorbereitet, so dass die Spontanität mich eigentlich nur in Zeit getroffen hat. Alles andere war top vorbereitet.
Ja, da bin ich ganz stark von ausgegangen. Also deswegen ja auch schnelle Nummer, weil du gesagt hast, das ist ein Thema, ein schönes Häppchen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und aber ich hab ein Thema mitgebracht als sogenanntes Warm-up bei uns. Also ein bisschen Smalltalk müssen wir dann doch mit einschieben. In einer unserer letzten Episoden haben wir, glaube ich, über dieses Thema FOMO geredet, was du, glaube ich, gar nicht kanntest, eine Fear of Missing Out. Mhm. Und witzigerweise hatte ich kurz noch mal eine halbe Stunde Podcast gehört. Und da sprach jemand über das Thema JOMO. Und da dachte ich, das lasse ich jetzt einfach mal hier so fallen, um das mal bei dir anzuteasern. Also falls du dann eine neue Begrifflichkeit lernen möchtest, es gibt zu dem FOMO, gibt es auch parallel das Gegenteil, und das heißt JOMO. Und ich habe sogar einen Wikipedia-Artikel dazu gefunden, also scheint wohl irgendwie dann doch bekannter zu sein, als ich gedacht habe. Fand es aber ganz interessant, das ist quasi Joy of Missing Out. Also nicht Fear of Missing Out, wie das FOMO ist, wo ich Angst habe, irgendwas zu verpassen, sondern wo ich es genieße, mal was nicht mitzubekommen, vor allem im Bereich von Social Media. Ich fand das ganz spannend, sich einfach mal die Zeit zu nehmen. Das war ja auch das, was wir in der Episode oder was du in der Episode nochmal erwähnt hattest, mal auch Dinge so sein zu lassen, wie sie sind und nicht überall mal dran partizipieren zu müssen. Und das nennt man wohl in der Jugendsprache. Wir haben ja im Vorfeld darüber
also wie
diskutiert.
Ich verstehe die wohl, musst du die nicht erklären.
Genau, dass wir beide schon mit Ager sind.
Und wieso wir beide? Stopp.
Ja, du steuerst auch ganz stark dahin. Also ich erzähle dir dann nur aus meiner Lebenserfahrung dann, wie es wird in ein paar Jahren. Ja. Genau. Also neben FOMO gibt es auch JOMO und das wollte ich dich teilhaben lassen, um deinen Horizont nochmal ein Stück zu erweitern, weil du das FOMO ja auch nicht so präsent hattest.
Okay, das heißt, wenn mein Chef demnächst sich bei mir beschwert, dass ich nicht mehr erreichbar bin, sage ich ihm einfach, pass mal auf, ich mache jetzt JOMO.
Ja, richtig, genau. Das kannst du dann irgendwie in die Abwesenheitsnotiz reinschreiben oder so. Ja.
Heute JOMO. Ja.
Ich bin von dann und dann nicht erreichbar, ich mache heute JOMO. Richtig, kannst du auf den Wikipedia-Artikel verlinken und dann weiß jeder Bescheid.
Genau. Das ist gut. Ja, finde ich sehr gut.
Ja, genau, das war eigentlich das einzige Thema, was ich jetzt für unser Vorgeplänkel mitgebracht habe und deswegen biete ich dir jetzt die Bühne, um in unser heutiges Thema einzusteigen, was du hervorragend vorbereitet hast.
Dankeschön für die Überleitung. Ich habe mal wieder ein Buch gelesen. Ich bin in letzter Zeit, lese ich wieder verdammt viel. Und jetzt, wo wir uns ja so stark mit Vertrieb seit jetzt mehr als anderthalb Jahren beschäftigen, also in Form des Podcasts.
Ich wollte schon sagen, das hast du vorher nicht gemacht.
Nee, vorher habe ich, weiß ich gar nicht, wie man das nennt, was ich da gemacht habe. Nein, auf jeden Fall habe ich gedacht, oder anders, merke ich, wenn ich Literatur lese, immer mehr diese Verknüpfung, das hatten wir schon mal angesprochen, zwischen Vertrieb und allem, was wir lesen. Das hatten wir auch mit den, warum gibt es Spiegel im Elevator, also warum gibt es Spiegel in den Aufzügen, dass wir immer mehr die Verbindung da sehen, dass man das mit Vertrieb verknüpfen kann, was ja auch einfach zeigt, dass wir Vertrieb immer haben. Also du verkaufst dich jeden Tag, du verkaufst irgendwas, verkaufst du immer am Tag. Und ich habe über einen TED-Talk, das ist ja die amerikanische Version vom Greater und den TED gab's, das TED Talk gab's schon vor dem Greater Innovation, das man in Deutschland eher kennt. Und da habe ich einen TED Talk von Brené Brown gelesen und der TED Talk war The Power of Vulnerability. Ne? Also für alle, die sich den mal anschauen wollen, sehr empfehlenswert. Ich glaube 18 Minuten. The Power of Vulnerability. Und ich fand den so gut, dass ich die mal dann gegoogelt habe und habe gesehen, okay. Die hat mehrere Bestseller geschrieben und ich habe mir mal einen, das ist, glaube ich, einer der ersten, den sie geschrieben hat, weil ich dann auch gerne beim ersten anfange und nicht mir den letzten kaufe und dann das Gefühl habe, ich habe irgendwas zwischendurch vermisst. Habe ich das Buch gekauft und das heißt Daring Greatly, How the Courage to be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent and Lead. Gibt's auch in Deutsch. Ich habe mir das nur auf Englisch gekauft, weil ich es in den ersten Seiten, die man bei Amazon ja so anlesen kann, gemerkt habe, dass das sehr einfach ist. Und vor allem bei solchen Büchern von so Leuten, die, ja, wo man den TED-Talk schon mal gehört hat, habe ich häufig das Gefühl, man sollte nicht die übersetzte Variante lesen, weil dieser Spirit, den du vom TED-Talk mitnimmst, den willst du auch mit ins Buch nehmen. Und das vielleicht als erster Tipp heute. Wie lese ich ein Buch? Ich schlage vorher jede Seite durch und scanne die. Also ich gucke, irgendwelche Wörter fallen dir immer auf, die du durchliest. Und dann, wenn du das Buch, das dauert, sag ich mal, pro Seite fünf Sekunden, wenn überhaupt, das dauert zwar dann 10 Minuten, bis du so ein Buch durchgeblättert hast, aber du hast schon mal eine Richtung vom Buch. Das heißt, manchmal hat man ja so Sektionen im Buch, wo man denkt, wo führt das jetzt hin? Und durch diesen Trick weißt du schon ungefähr, wo es hinführt und du hast es schon mal Schlagwörter gelesen, sodass das Buch für dich schon vertrauter ist. Und der zweite Tipp ist, dass man sich auf den Autor so ein bisschen einstellt. Das heißt, wirklich guck dir mal ein YouTube-Video an oder google den mal, was ist die Person, was macht die Person. Mir hilft das immer, weil dann kann ich so ein Buch viel besser lesen, weil dann kann ich das einschätzen, wer hat das Buch überhaupt geschrieben, was ist das für eine Person. Das vielleicht mal kurz als Seitenbemerkung. Auf jeden Fall geht es in dem Buch um Verletzlichkeit. Und die Frau Braun argumentiert in dem Buch halt, dass die Fähigkeit, sich verwundbar zu zeigen, uns erlaubt, uns tiefer mit anderen zu verbinden, kreativer zu sein und mutiger zu handeln. Gut, das kann man jetzt mal, sage ich mal, generell auf die Psychologie, auf Verletzlichkeit beziehen. Nur gab es da ein Riesenkapitel über Scham. Und als ich dieses Kapitel so angelesen habe, habe ich wirklich gedacht, boah, das passt so krass in den Vertrieb rein, weil uns vor allem im Vertrieb dieses Thema Scham sehr häufig begleitet. Also wir sind ja so absolut leistungsbezogen, der typische Vertriebler ist ja leistungsbezogen, umsatzbezogen, komplett KPI-bezogen. Und dieses Scham bedeutet ja in dem Moment, wo du nicht die Ziele erreichst, ist es dir unangenehm. Weil es gibt ja dann auch nur so perfide Sachen im Unternehmen, dass es Highscore gibt. Wer ist der beste Verkäufer? Wer macht den besten Umsatz? Ist es für den, der auf 1, vielleicht auch 2 steht? Ist das eine coole Liste? Für die weiter unten stehen, hat das sehr viel mit Charme zu tun. Und ich glaube, das sollte uns mal allen bewusst sein, dass wenn ein Unternehmen sowas macht, das hat natürlich Gründe. Also sie möchten natürlich die Leistung der Mitarbeiter dadurch anstacheln. Aber eigentlich, um es da mal die Medaille umzudrehen, spielen die den Charme und die Verletzlichkeit der Menschen aus. Das ist das, was sie tun. Und deswegen funktioniert das auch. Also es funktioniert für die ersten zwei, funktioniert es, weil die erste und zweiter bleiben wollen. Für alle darunter, die wollen aus dieser unangenehmen Situation raus.
Ja, je nachdem, wie man dann persönlich damit umgeht. Aber da gehst du ja wahrscheinlich jetzt gleich mal tiefergründig drauf ein, ne? Also es kann natürlich den einen triggern und den einen zur Höchstleistung fordern oder bewegen, den anderen kann es demotivieren und wieder andere können in eine Gleichgültigkeit verfallen, würde ich jetzt einfach mal so aus dem Stegreif behaupten, ohne mir da jetzt tiefgründige Gedanken zugemacht zu haben.
Genau, wenn man, sag ich mal, jetzt auf Platz XY steht, dann irgendwann ist es eine Gleichgültigkeit. Aber es gibt ja dann auch so Methoden und da gibt es so gewisse Schraubenhändler, die sind mit Schraubenverkauf angefangen. Wenn du da siehst du ja an den Vertrieblern, an den Fahrzeugen an, was die für einen Umsatz machen. Also je besser dein Auto ist, desto besser ist der Umsatz des Verkäufers. Bedeutet aber auch, wenn er von einer C-Klasse auf einen Golf wechselt, dann weißt du ganz genau, was mit seinem Umsatz los war. Und das versucht natürlich jeder tunlichst zu vermeiden.
Finde ich aber total spannend, weil ich hatte im Zuge meiner Arbeitswoche, nämlich auch das Thema der Leistungsmessung in Deutschland. Die ist ja offiziell verboten, so wie ich das weiß jedenfalls, oder individuell in vielen Unternehmen eben, ne? Dass du eben nicht die Leistung eines Mitarbeiters auswerten oder messen oder tracken darfst, so richtig, so ganz speziell. Wo ich mich halt so ein bisschen gefragt habe, das wird natürlich im Vertrieb extrem schwierig, weil im Vertrieb musst du ja messen, um zu gucken, sind die Dinge, die ich jetzt gerade mache, auch erfolgreich oder nicht erfolgreich. Die Frage ist dann eben, ob ich es dann so öffentlich kundtue oder eben nicht. Und das Beispiel, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich für jeden sehr schnell ersichtlich, ne?
Ja, es ist schnell ersichtlich. Und für mich ist da immer mehr die Frage, ist das nicht auch eine Abschreckung? Also ist es nicht eine Abschreckung, wenn du weißt, dass es so ein System gibt? Wenn du natürlich einer bist, der, so wie wir, auch immer auf High Performance getrimmt sind und auch wissen, wir geben unser Bestes, dann ist es für uns ja klar, dass wir auf Platz 1, 2, 3 landen und wir könnten es dann vielleicht auch hinnehmen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wenn ich mit einer C-Klasse fahre und ich entscheide für mich selbst, ich nehme ein anderes Auto, ist das ein Schnack. Wenn aber ein anderer sich dafür entscheidet, weil aufgrund eines Umsatzdefizits der letzten Monate sagen die, okay, sorry, du bist jetzt nicht mehr C-klassenwürdig und die nehmen mir das Auto weg, das ist schon in so einem Land wie Deutschland, ist das schon eine Nummer, ne? Das ist natürlich jetzt das Paradebeispiel, was man annimmt im Vertrieb und ich sag mal, das kennen ja auch die meisten, die diese Unternehmen kennen.
Ja, aber wenn du Problem, über Verletzlichkeit sprichst, hast du natürlich dann auch, oder beim Thema, aufs Thema Scham eingehst, das ist natürlich auch ein Teufelskreis, ne, der damit getriggert wird. Also, wenn du auch dann auch zu den High-Performern gehörst und immer wieder ans Limit gehen musst, und wir wissen alle, im Vertrieb gibt's da eben kein zurück, also kein nach unten. Das ist ja das Problem an der ganzen Geschichte. Wenn du halt immer überperformst, dann hast du immer das Problem, dass du ja immer wieder das hatten wir letztes Jahr auch, ne? Das Schöne am Vertrieb ist, dass jedes Jahr von Neuem anfängt, aber das Schlechte im Vertrieb ist eben, dass jedes Jahr alles wieder von Neuem anfängt. Du musst jedes Mal immer wieder über die Hürde springen und diese Hürde wird immer höher. Und das ist ja eben genau das, was kenne ich auch aus dem eigenen Kollegenkreis, den einen oder anderen dann auch psychisch irgendwann an die Grenzen bringt. Weil irgendwann geht's halt nicht mehr. Und du musst halt ein Gleichgewicht finden zwischen Performance und zwischen diesem schönen Satz, ein gutes Pferd springt nur so hoch es muss. Das ist ein Tipp, den ich immer beherrscht habe. Versuche dediziert ein High-Performer zu sein, aber nicht immer, weil dir wird das irgendwann zum Verhängnis. Das mögen vielleicht manche Unternehmen nicht gerne hören, aber das ist leider Gottes vor allem im Vertrieb so. Weil du hängst in diesem Hamsterrad drin, ja, und du, ne, weil das wird dich immer wieder verfolgen.
Ja. Und das kommt genau, also um da jetzt mal aufzusetzen, was du gesagt hast, das ist ja auch, wenn man mal dich als Person, als wie welche Performance du bringst, ist eine Sache. Aber der Vertrieb an sich hat in einem Unternehmen ja immer eine gewisse Präsenz. Das muss man einfach nur so sagen. Ich sag mal, wenn jetzt du als Vertriebler in einem Unternehmen bist, was 6 Werke hat und du verkaufst natürlich die Produkte von allen Werken, wenn du Bock missbaust, wenn dein Umsatz nach unten fällt, wenn deine Kunden wegbrechen, dann wird es im Normalfall das ganze Unternehmen mitbekommen, weil die Vertriebsergebnisse werden an alle 6 Werke kommuniziert. Diese Themen, die du intern kommunizierst, du bist mit jedem, also hatte ich es bisher immer, deswegen berichte mich, wenn ich falsch stehe, aber ich hatte bisher immer mit allen Werken zu tun. Also du standest immer im Mittelpunkt. Alle wussten, wer macht welchen Vertrieb, welche Personen sind im Vertrieb. Du kennst doch lange nicht vielleicht alle Werksleiter, aber du kennst alle im Vertrieb. Und wenn, sag ich mal, ein Werksleiter seine Ziele nicht erfüllt, dann bekommst du es im Vertrieb teilweise gar nicht mit. Oder dann bekommt es vielleicht der COO bekommt es mit, du aber nicht. Wenn du aber Bock missbaust, dann bekommt sie da mit. Und das ist dann gleichzeitig dieser Trugschluss, was wir auch schon mal hatten mit gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Deswegen gibt es ja das überhaupt, weil du hast es im Vertrieb, diese Bühne, die dir in dem Moment wieder zum Verhängnis wird, weil das ist einem, und da kann man jetzt sich über Definitionen streiten, aber das ist einem ja dann auch peinlich unangenehm. Warum ist einem das peinlich unangenehm? Dann geht's wieder in Richtung Scham. Scham ist ja dann das Gefühl dahinter. Und da musste ich echt, also je mehr ich in dieses Kapitel eingeschrieben bin, sind mir Beispiele eingefallen. Und da möchte ich jetzt auch mal, auch aus dem, jetzt mal losgelöst vom Berufsleben, sind mir da Beispiele eingefallen, wo man wirklich denkt, ja, das ist, was sie da beschrieben hat in dem Buch, ist eigentlich, wenn man es liest, denkt man sich, ja, okay, ja, schön, dass du da buchst, eigentlich weiß man das. Aber dann nochmal so darauf reflektiert, darauf hingewiesen zu werden, das ist ein anderer Schnack. Wie zum Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel und dann gehen wir auch in diese Sektion rein, dass wir mal den Leuten so ein bisschen die Angst vor Scham nehmen, weil das muss man tun. Das ist die Kernessenz aus dem Buch, dass man das auch anerkennt, dass man sich schämt teilweise und dass man da vielleicht gar nicht damit hinterm Berg bleibt, sondern wenn man das selber akzeptiert, ist es auch leichter, wie du gesagt hast, wenn man dann mal sagt, okay, dieses Jahr wird nicht stark, dann ist das so. Aber ich persönlich schätze ja ein, wie viel Scham mir sowas zufügt. Und ein schönes Beispiel finde ich ist immer, wenn, ich meine, wir haben jetzt beide Kinder, wenn die sich auf dem Supermarkt auf den Boden schmeißen, weil sie den Schokoriegel wollen, dann ist das Schreien und das Angucken der Leute, das ist schambehaftet und nichts anderes. Und das wissen die Kinder natürlich. Und es wäre nichts einfacher, wenn alle anderen Menschen so tun würden, als wäre nichts. Weil korrekt, dann wäre es dir nicht unangenehm und die Sache würde sich relativ schnell auflösen. Aber leider funktioniert unsere Welt nicht so, weil natürlich Scham bedeutet, wenn einer sich schämt, stellt sich ein anderer über dich. Und das mögen wir nun mal. Das ist ein menschliches Gefühl, was, sag ich mal, was manche sehr versteckt ausgeprägt haben, sagen wir es mal so. Ich hab noch eine Anekdote mitgebracht. Und zwar, als ich meinen Job damals gewechselt habe. In meinem alten Job hatte ich einen Audi A6 und in meinem neuen Job hatte ich als erstes Auto so ein Übergangsauto und das war ein Opel Insignia. Und als ich den mit nach Hause gebracht habe, da hieß es ein paar Wochen später, oh, der Markus hat ja den Job gewechselt, also in der Nachbarschaft hieß es das, der Markus hat den Job gewechselt, seitdem stellt er dieses Auto, was er ja jetzt auch bekommen hat, häufiger in eine Garage, ne? Was natürlich totaler Bullshit war, weil ich den anderen auch in meine Garage gestellt habe. Aber mir war es egal, weil für mich war es klar, dass es so kommt. Ich habe mich proaktiv entschieden, aber für mein Umfeld war es erstmal so, das muss mir ja jetzt peinlich sein, also es ist schambehaftet und deswegen stelle ich das Auto jetzt in die Garage.
Ja, aber spannend, ne? Also du sagst grundsätzlich, dir ist das egal und dann kommen wir auch zwangsläufig immer dazu zum Thema Mindset irgendwo, ne? Und auch das, glaube, das Thema Scham hat auch was mit Mindset zu tun. Gebe ich dem Scham jetzt überhaupt die Bühne, dass mich das tangiert oder dass andere darüber sprechen oder eben nicht? Oder wie gehe ich damit um einfach, ne? Suche ich gerade parallel raus, letzte Tage durch Zufall einen schönen Spruch gesehen, den ich dann auch geteilt habe in sozialen Medien. Und da ging es darum, ich zitiere mal, ich bin jetzt in diesem Alter, wo es egal ist, ob dich jemand für arrogant oder unsympathisch hält. Die Hauptsache ist, man wird in Ruhe gelassen. Und ich glaube, das trifft auch auf dieses Thema einfach zu, ne? Wenn du das richtige Mindset hast, kann das an dir abprallen, aber das ist eben nicht bei jedem so, weil das eben in der Gesellschaft dann manchmal für selbstverständlich genommen wird, ne? Dass man diese Dinge da rein interpretiert oder sonst was. Ja.
Ja.
Das ist ein gutes Beispiel.
Ich meine, das ist ja, dass jeder betreutes Fühlen Hörer hört das ja, sag ich mal, fast jede Woche, dass die Gefühle oder dass du selbst Herr darüber bist, was du akzeptierst und was nicht, was du sozusagen durchdringen lässt. Das ist unglaublich schwer. In dem Fall, wenn wir das jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, war es für mich ein einfaches, weil ich mich proaktiv dazu entschieden habe und ich wusste, dass es so kommen wird und es war für mich in Ordnung. Dass ich heute sagen würde, mir ist es egal, also mir ist nicht egal, was ich für ein Auto fahre. Und das ist ja dieser Trugschluss daraus. Wenn ich ein besseres Auto kriegen würde, würde ich immer ein besseres Auto kriegen. Aber ich entscheide das und nicht mein Umfeld entscheidet, wie ich damit umgehe. Ich habe noch eine andere Sprache, genau, jetzt geht es nämlich um Sprache, noch ein anderes Thema mitgenommen. Ich glaube auch, und das ist mein persönliches, jetzt nicht empirisch bewiesen, sondern mein persönliches Gefühl, dass viele Menschen sich total schwer tun, einen Job zu wechseln, wo sie hauptsächlich Englisch sprechen. Weil das auch so, Fremdsprache ist so schambehaftet in meinen Augen, also so nehme ich das subjektiv wahr. Es war bei mir nichts anders. Jetzt mache ich das seit 3 Jahren und ich denke mir, ist immer noch nicht perfekt, aber wen juckt es? So dass ich das jetzt gut sagen kann, es war am Anfang natürlich schwieriger, weil zu dem neuen Thema hast du auch noch nicht alles richtig verstanden. Aber ich glaube, das ist mit einer der Trigger, wo manche sich einfach kopfmäßig selbst im Weg stehen.
Ja, absolut. Also da kann ich nur beipflichten. Ich wäre da so ein Kandidat dafür, ne? Weil man sich dann einfach nicht so sicher fühlt. Das ist nicht die Comfortzone. Ich kann meine Gefühle, ich kann quasi diesen Beiklang, den ich in der deutschen Sprache, die ich als Muttersprache habe, vielleicht nicht so rüberbringen. Und dann bin ich mir einfach unsicher. Also für mich wäre das auch eine Hürde, wie du gesagt hast, bei einem Jobwechsel. Das wäre für mich eine Hürde. Ich muss tagtäglich nur Deutsch sprechen, hin und wieder mal Englisch. Dafür ist das okay. Aber wenn ich jetzt in einen Job wechseln würde, wo meine Hauptsprache plötzlich Englisch ist, würde ich mich jetzt nicht so sicher fühlen. Und ich weiß auch gar nicht, ob dann irgendwann der Punkt kommt, auch wenn du noch so gut Englisch lernst und tust und machst, dass du dann irgendwann sagst, jetzt bin ich bereit dafür. Das ist wahrscheinlich so wie mit einem Kind. Ja, da denkt man auch mal drüber nach und so richtig bereit ist man da erst für, wenn es dann plötzlich da ist und man das in die Hand gepfropft kriegt und sagt, hier, viel Spaß damit und ciao. Ja, und ich glaube, ja, so ähnlich ist das wahrscheinlich auch. Du musst ins kalte Wasser springen und diese Welt des Schams durchlaufen, um das einfach zu überwinden.
Ja. Also ich benutze zum Beispiel heute noch häufig den Übersetzer. Einfach, weil man da vielleicht auch noch als Deutscher sehr perfektionistisch veranlagt ist und nie einfach drauf losredet. Und wenn man dann noch am Computer sitzt und eine E-Mail schreibt, benutzt man den Übersetzer.
Ich habe den tagtäglich auch in Ordnung.
Ja,
ist ja. Das ist einer der Tabs, wie quasi, also DeepL ist bei mir, ist ein super Tipp. DeepL ist bei mir quasi dauerhaft als Tab offen, wenn es um irgendwelche Präsentationen geht, wo Bullet Points rein müssen, immer wieder, um mich auch einfach nur nochmal abzusichern.
Was ist das, DeepL?
DeepL ist meiner Meinung nach das der beste Übersetzer, den du bekommen kannst. Ist übrigens auch ein deutsches Unternehmen.
Ist das ein freier Übersetzer? Ja. Oder also kostet der was?
Nee, der kostet nichts. Also du kannst sicherlich da irgendwelche Pro-Features freischalten, dass die dir noch irgendwelche Sachen so sonderlich umformulieren oder sonst was. Aber als normale Übersetzungsfunktion, als Alternative zu Google Translate, was ja wahrscheinlich die meisten benutzen, ist DeepL definitiv um Weiten besser. Ist auch ein deutsches Unternehmen, ein deutsches AI-Unternehmen, was dahinter steht. Und bei uns im Unternehmen nutzt das eigentlich auch
jeder.
Also Deep und dann einfach nur L dahinter.com.
Deep ist aber wie tief, also D-E-E-P.
Ja, genau, Deep, wie tief, okay. Und da einfach nur das L direkt dahinter, .com.
Das nehme ich mit, den Tipp.
Ja, ja, sehr aufgeschrieben. Das ist schon mal gut. Ich habe ja auch was zur Episode beigetragen.
Ja, jetzt kommt nämlich dein Part. Ich würde nämlich von dir auch gerne mal, hast du auch ein Beispiel, was dir so einfällt zum Thema Scham, Verletzlichkeit, Beruf?
Also so aus der Hüfte raus kann ich dir beim Thema Sprachen sehr schnell beipflichten. Also ich wünschte mir, dass ich da einfach besser unterwegs wäre, was zwangsläufig aber sicherlich auch damit zu tun hat, wenn man es tagtäglich spricht oder eben nicht tut und immer wieder ins kalte Wasser geworfen wird. Und das hat bei mir dann auch immer bei Terminen, wo es dann notwendig ist, dann ja, ein Charme, dass man sich zurückhält, aber eben dann sicherlich auch viele Emotionen, die dann während des Termins durch einen durchfließen, wie aufgeregt sein etc. Völlig klar, also da bin ich auch ganz offen, wäre so ein Thema bei mir. So spontan würde mir jetzt so direkt ehrlich gesagt nichts einfallen, weil...
Darf ich kurz, bevor du jetzt rausspringst, das, was du gerade alles beschrieben hast, kann man jetzt auch mal reframen und sagen, das ist der größte Vorteil der Fremdsprache, den du gerade genannt hast. Und das habe ich in den letzten Monaten erst richtig bei mir auch wahrgenommen. Ich bin im Deutschen und wir alle sind im Deutschen in unserer eigenen Sprache sehr schnell, dass wir schnell die richtige Antwort im Mund haben und da haben wir wieder das Thema aktives Zuhören und dann hat man sein Argument schon parat liegen und schießt sofort raus. Und manchmal dann auch unüberlegt, das kann ja immer passieren, vor allem wenn Emotionen mit ins Spiel kommen, das passiert hier im Englischen nicht so schnell. Also ich merke richtig, ich würde sagen, im Englischen spreche ich 50% von der Menge, also Menge heißt, wenn ich im Deutschen 30 Minuten spreche, spreche ich im Englischen 15 Minuten. Auch wenn wir größere Tagungen oder so haben, wo wir als Team zusammen sind, dann spreche ich nicht viel und ich merke, das ist gut. Du hörst viel mehr zu, du überlegst dir viel besser deine Antwort, weil die muss ja kurz und knackig sein. Du kannst sie nicht so umschmücken, wie wir das im Deutschen können. Und hier noch ein Anekdötchen dran und mir fällt da noch ein und links und rechts. Das passiert im Englischen nicht. Manchmal, und das ist dann die Schwierigkeit, manchmal möchte man das machen und fängt man sofort an, sich zu verhaspeln, sodass ich bei mir immer bei meinem Subjekt, Prädikat, Objekt sitzen bleib und keine Schleife mache. Und das hilft super. Also
kann ich dir sicherlich beipflichten. Andererseits, wenn ich es auf mich beziehe, glaube ich, dass genau dieses viel Wertbeiträge bringen, einer meiner Stärken eben ist, eben nicht die Klappe zu halten und eben nicht mich zurückzuziehen, um dann nur punktuell zu antworten, sondern eben solche Themen zu, in Anführungsstrichen, zu leiten, mit Inhalt zu füllen oder voranzugehen. Und das würde mir, glaube ich, als Stärke dann fehlen. Also das kannst du von beiden Seiten sehen. Also das sehe ich, bin ich d'accord mit dir auf jeden Fall, dass das schon sicherlich wichtig und richtig ist, da auch manchmal noch mal ein bisschen mehr drüber nachzudenken, als das, was man vielleicht in der deutschen Sprache so rausposaunt. Ich glaube aber, dass mir ein starkes Werkzeug in meinem täglichen Doing fehlen würde, weil ich glaube, da relativ stark drin bin, um diese Dinge dann auch zu leiten und mich dann aktiv daran zu beteiligen, um die Dinge in die richtige Richtung zu leiten. Und das würde mir, glaube ich, fehlen. Aber um da nochmal darauf zurückzukommen, also mir würde jetzt so spontan, ehrlich gesagt, nichts einfallen, nicht, weil ich sage, ich habe keinen Charme. Aber ich finde auch dieses Beispiel mit Kind auf den Boden schmeißen etc., da habe ich mir in den letzten Monaten, auch vor der Geburt meines Sohnes, der jetzt ja demnächst dann 2 wird, auch viel Gedanken drüber gemacht. Und mittlerweile bin ich auf dem Punkt, wo mir das relativ egal ist, weil ich eben genau das auch arg schlimm finde, dass die Gesellschaft so reagiert. Wir hatten in einem Holland-Urlaub letztes Jahr ein Beispiel, Da war neben uns ein Tisch, wo das Kind einfach auch quasi ausgeflippt ist. Und die Eltern, aufgrund des Charmes, hast du eben gesehen, haben die sehr strikt reagiert mit dem Kind in der Erziehung. Und ich glaube, das ist so jetzt um das Kinderbeispiel, ich will jetzt hier keinen Erziehungsratgeber rauszumachen, aber das führt eben, dieser Druck in der Gesellschaft führt dazu, dass du mit deinem Kind plötzlich anders umgehst. Und da muss man einfach ganz klar von weggehen. Das hat jetzt nichts so direkt mit dem Charme zu tun, aber man muss sich davon frei machen. Und das habe ich mir immer wieder gesagt und mir wäre das relativ egal, was andere Leute denken. Ich bin aber auch der Typ, der sich dann auch nicht darüber erhebt, wenn es bei anderen eben so passiert, weil ich eben denke, das Schlimmste, was jetzt passiert, ist, dass du da hinguckst und das Thema darauf eingehst. Und wir hatten halt bei uns am Tisch dann die Diskussion, ja, ich würde da ganz anders mit umgehen. Bei mir wäre das Kind schon längst im Auto. Ja, so nach dem Motto, so wie früher, dann wird das Kind halt im Auto eingesperrt und ich kann hier in Ruhe weiter essen. Wo ich mir denke, ja, du bist aber hier das Problem, warum sich so verhalten wird und warum auf das Kind nicht gescheit eingegangen werden kann und man sich gar nicht die Zeit nimmt, zu gucken, was hat das Kind denn für Bedürfnisse. Ja, und das ist jetzt ein riesen Rattenschwanz, das würde jetzt zu weit führen, das auszudiskutieren, aber man muss sich davon frei machen, dass man in diesen typischen Beispielen, wo eben Scham auftritt, dass man sich davon beeinflussen lässt, glaube ich. Ja. Ist jetzt sehr philosophisch, was ich jetzt von mir gegeben habe. Aber ich glaube, da gibt es viele Beispiele im Leben. Das Sprachenthema, ich glaube, da bin ich noch nicht so weit, ja, dass ich das könnte. Aber auch in vielen anderen Dingen, dass mir zum Teil auch egal ist, was andere Leute von mir denken. Und ja, wenn du jetzt wieder im aktiven Vertrieb unterwegs bist, das Thema Vertriebssteuerung, das Thema Erfolge etc. Mir war immer wichtiger, und wir haben ja, glaube ich, auch schon mal in unserer Episode, wo wir über diese ganzen Farbenlehre gesprochen haben, Rot, Gelb, Grün, Blau, Orange, keine Ahnung, was für Farben. Mir war immer wichtiger, dass das Team funktioniert, als dass ich separat heraussteche mit eigenen Erfolgen. Und das ist für mich auch viel, viel wichtiger. Das ist aber vielleicht auch ein Charakterthema. Dass mir erstmal egal ist, Hauptsache wir ziehen gemeinsam an einem Strang, sind gemeinsam erfolgreich, als dass ich mich davon unter Druck setzen lasse, dass ich irgendwie mit meinem Namen irgendwo stehen muss, weil ich besonders erfolgreich bin. Da kann ich gut drauf verzichten. Aber ich glaube, das ist aber in vielen Bereichen dann, glaube ich, auch einfach ein Charakterthema. Viele machen das und viele sind auch im Vertrieb, weil die genau das lieben. Ja, dieses immer weiter, immer höher, immer schneller. Ich stehe im Fokus, ich bin der Beste. Ich habe das nie verstanden bei uns im Team. Und deswegen habe ich auch diesen Spruch jetzt gerade gebracht, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Weil, wenn du dir Gedanken drüber machst, weißt du eben, mich holt das irgendwann wieder ein, wenn ich immer der Beste sein will.
Ja, definitiv. Und wenn du immer, mir mal gesagt, wenn du der Beste im Team bist, bist du im falschen Team. Und wenn du das über Jahre hinweg bist, bedeutet das ja, du kannst dich an niemanden mehr messen und dann passiert genau das, was du sagst, dann schläfst du auch ein. Also schläfst ein und dann passiert ein Leistungsabbruch.
Und aus meiner eigenen Erfahrung neigst du dann irgendwann dazu, Fingerpointing zu machen, ne? Du siehst dann immer, ich bin immer der Beste und was ist denn mit den anderen? Warum ziehen die anderen nicht an einem Strang? Vor allem, wenn man im Vertrieb vielleicht auch Teamziele hat. Wir haben letzte Episode auch über das Thema Ziele so ein bisschen gesprochen. Wenn ich Teamziele habe und immer der Beste im Team bin, dann sage ich immer, ich ziehe den Karren, was ist mit euch? Und dann fange ich immer an, Fingerpointing zu betreiben. Und dann dreht sich diese ganze Geschichte um, dass ich dann vielleicht sogar der Unbeliebte im Team werde, weil ich ja immer der Starke bin und dann Fingerpointing betreibe und gucke, was machen denn die anderen, anstatt mich auf mich selber zu konzentrieren. Das ist jetzt aber ein Nischenthema. Fallen dir denn noch andere Beispiele ein, vielleicht wo ich mich wiederfinden könnte?
Nee, tatsächlich. Also für mich, ich tue mich bei solchen Themen auch extrem schwer, das in einen so ein, also für mich verschwimmt Scham, gehört Scham zu Verletzlichkeit. Da gibt's gar keine richtige Grenze. Für mich geht das so in die gleiche Richtung, dass man halt die Gefühle der Menschen versucht oder die Schwächen der Menschen, dass man vielleicht anfällig ist für Scham, dass man das an der Stelle ausnutzt. Und ich habe auch das Gefühl, und da geht ja generell, egal ob wir über Leadership, ob wir über Vertrieb sprechen, es geht immer mehr in die Richtung, dass wir nicht diese hartgesottenen sind, sondern dass man immer mehr versucht zu kommunizieren, auf Gefühlsebene zu gehen, die Werte der Gegenüber annimmt und auch einfach mal was wegignoriert, sag ich mal. Also, ne, wenn da ein Kind auf dem Boden liegt, dann laufe ich da vorbei und zeige nicht noch mit dem Finger drauf. Was ich aber tatsächlich sehr erschreckend finde, und das kommt halt auch, jetzt kommt der Generationswechsel, jetzt bei LinkedIn. Also ich gucke letzte Zeit, ich war ja sonst sehr aktiv bei LinkedIn, letzte Zeit lässt es bei mir ganz, ganz stark nach. Ich merke das auch selber. Also ich wurde auch schon angesprochen. Ich poste nichts mehr. Und also mir geht letzte Zeit das bei LinkedIn sehr, sehr gegen den Strich, dass wir da so richtige zwei Lager haben. Die einen, die eine, die 4-Tage-Woche und alle müssen bitte auf Mallorca remote arbeiten dürfen. Und dann gibt es das andere Lager, was jetzt komplett konservativ plötzlich ist, wo dann so Sprüche fallen, also vor allem dann auch Richtung Vertriebscoaching geht das dann. Wir brauchen High Performer, wo sind die Leute, die 60 Stunden die Woche arbeiten wollen? Alle wollen Dienstwagen, keiner will zum Kunden. Also wenn ich krieg da Plack, weil für mich ist das so Schwarz-Weiß-Denken. Und wenn Vertrieb mir bisher eins gezeigt hat, dann sind die Grauzonen die Wege, die wir gehen müssen. Und es können nicht alle remote arbeiten, das ist vollkommen verständlich. 4-Tage-Woche kann jeder halten, was er will, aber eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohn und voller Stundenzahl, keiner sagt bei einer 4-Tage-Woche, dass man automatisch weniger arbeitet. Also es sind ja alles Konzepte und jedes Unternehmen kann das Gott sei Dank auch selber umsetzen und im Endeffekt reguliert sowas nachher Angebot und Nachfrage. Nur für mich ist das so ein Polarisieren und das geht immer in Richtung Scham, weil das ist schon für mich fast Angriff, ne? Wenn jemand sagt, wo sind die Leute, die nicht mehr 60 Stunden arbeiten wollen, und da sagt mir dann ein kurz vor 60-Jähriger, der noch 7 Jahre abreißt, denke ich mir auch, okay, leg mal deinen Lebenslauf offen und zeig mal, dass du es immer getan hast in jeder Lebenssituation und dann kann man solche Parolen schmeißen. Und ihr merkt, mich belastet. Also ich finde das total, für mich wird LinkedIn geradezu so ein richtiges, es geht irgendwie in die falsche Richtung für mich bei LinkedIn, für mich persönlich, um da mal einen Seitenhieb zu machen.
Ja, ich glaube, also das habe ich auch beobachtet und mich nervt das persönlich auch. Und das betrifft nicht nur LinkedIn, das betrifft halt eben auch, ja, wenn du dir irgendwelche Geschäftspodcasts anhörst, ne, egal wo, du hast immer dieses Lagerdenken und ich sage da immer ganz gerne, man muss auch einfach mal gönnen können und jeden so sein lassen, wie er ist und schauen, dass man zum Ergebnis kommt. Ja, wie man zum Ergebnis kommt, und das hast du ja gerade ganz gut auch gesagt mit den Grauzonen, das ist ja grundsätzlich egal und man muss aus diesem Vergleichen einfach rausgehen. Warum muss man immer um 6 Uhr im Büro sein? Ja, nur weil man selber das vielleicht gerne macht und auch die biologische Uhr das gerne so eingerichtet hat, dass man sich da wohlfühlt. Warum kann man die anderen nicht um 8 Uhr ins Büro kommen lassen und arbeiten sie halt hinten raus mehr oder holen es nach? Das Wichtige ist, wie man zum Ergebnis kommt. Und ich sehe das auch so, also dieses Lagerdenken, ich finde es halt Quatsch. Da sind wir aber wieder bei dem, ich muss bei meinem Mindset für mich ganz klar sein, wie ich damit umgehe. Ich muss meine persönliche Meinung vertreten und auch sagen, was rechts und links um mich herum passiert, ist mir relativ egal. Also, dass einem was egal ist, ist ja eigentlich immer negativ behaftet oder die Gleichgültigkeit. Ich glaube aber, das gehört einfach mit dazu, in gewissen Lebenslagen auch eine Gleichgültigkeit für viele Themen zu haben und viele Dinge nicht an sich ranzulassen, da auch mitschwimmen zu können.
Und da möchte ich ansetzen, vielleicht als Schlussbemerkung zu diesem Thema. Deswegen empfehle ich jedem, auch solche Bücher nochmal näher zu lesen oder sich Podcasts, manche sind ja keine Bücher, aber es gibt einfach genug Leute, die sich damit beschäftigen, in diese Psychologie mal reinzugehen. Also zum Beispiel habe ich heute die neue Folge von Atze Schröder und Leon Winscheid gehört und da war ein Satz, also es war jetzt nicht mein Lieblingsthema, aber da war ein Satz, der hat mich wieder so gecatcht, wo Leon sagte, es ist halt auch wissenschaftlich bewiesen, dass wir Menschen brauchen, die nicht ein Startup gründen wollen, die nicht 24/7 arbeiten wollen, die nicht bereit sind, für einen Job alles zu ändern, sondern, und da drehe ich jetzt mal weiter in meinen Gedanken, diese Leute sind aber auch die, die den Fußballverein unterstützen, die Kinder trainieren. Und so funktioniert nun mal auch nur eine Gesellschaft. Und ich glaube, dass die Gesellschaft besser funktioniert, wenn wir uns alle mal mehr damit auseinandersetzen, was ist meine eigene Baustelle, was ist mein Mindset. Und wenn ich weiß, was Scham ist und ich reflektiere meine persönliche Schamgrenze, also auch, okay, ich reflektiere selber, was ist bei mir meine Schamgrenze, wo werde ich plötzlich, wo schäme ich mich für etwas, dann bist du auch viel sensibler bei anderen. Entschuldigung. Und das glaube ich einfach. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns mit solchen Themen mehr und mehr auch auseinandersetzen, auch wenn natürlich dieses Thema für so zwei High-Performer und absolut männliche Typen wie uns beiden ein etwas schambesetztes Thema dann wieder ist, um den Kreis zu schließen. Ja, wir müssen da alle mehr rein in diese Themen und ich glaube, dann wird das. Und vielleicht das Schlusswort. Für mich ist Vertrieb an der Stelle einfach immer mehr Kommunikation und Umgang mit Menschen, als dass man da irgendwie Hard-Selling betreibt.
Guter Abschluss. Ich glaube, Kommunikation ist alles und besonders im Vertrieb. Das lerne ich jede Woche und damit setze ich mich jede Woche auseinander, dass man auch Kommunikation eigentlich täglich neu denken muss und immer wieder dranbleiben muss, dass man die so hinbekommt, dass man, glaube ich, auch allen versucht, gerecht zu werden und denen, wo man dem man nicht gerecht werden kann. Das ist dann eben so, aber so das Wort Kommunikation zum Abschluss finde ich sehr, sehr passend. Danke. Cooles Thema, ist, glaube ich, auch hier und da ein wenig philosophisch geworden, aber ist vielleicht auch mal gar nicht verkehrt, als immer nur die harten Themen zu haben. Danke für den Beitrag der Episode, Markus.
Sehr gerne. See you soon, Jim.
Bis dann. Mach's gut, Markus. Ciao.